Warum ist Powerfrau nicht mehr so angesehen bei der modernen Frau, der Begriff?
Ja, was soll das überhaupt heißen, Powerfrau? Ich liebe Marvel-Filme zum Beispiel und da kommt mir gerade hier Captain Marvel da in den Sinn, also die dann hier mit der Glitzerrüstung die Welt rettet und definiere Power. Auch das, es können ja die unterschiedlichsten Dinge sein. Das ist ja ein reiner Klischeebegriff von diesem Frauenbild, was ich auch am Anfang beschrieben habe. Also zum einen die bissige Karrierefrau, die mit den Stilettos der anderen die Augen aushackt, um noch in der Hierarchie ein Stückchen höher zu klettern und die dann aber noch nach Hause kommt und die perfekte Ehefrau mimt und dann noch für die drei Kinder das Fünf-Gänge-Menü auf dem Herd zaubert.
In diesem Podcast geht es um Menschen und ihre spannenden Geschichten. Es sind Geschichten, die dein Leben verändern können. Hol die Inspiration von tollen Persönlichkeiten, die so sind wie du und ich. Hör auf deine innere Stimme, hör auf dein Herz und bleib dran. Deine Anna. Hallo, du Herzensmensch da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich darf heute Stefanie Schierling begrüßen. Stefanie ist Pressesprecherin bei einem großen und wichtigen Arbeitgeber im Raum Siegen. Diesen verantwortungsvollen Job macht sie schon seit über 15 Jahren und liebt ihn grundsätzlich. Jedoch musste sie sich als Frau in dieser Position oft durchboxen. Darüber sprechen wir heute unter anderem mit dir, Steffi. Darüber hinaus hat sie in diesem Jahr ein Herzensprojekt gestartet. Diese Tatsache verbindet uns, weil auch ich natürlich mit diesem Podcast ein Herzensprojekt führe. Und was es genau ist, erzählt uns Stefanie gleich selbst. Stefanie und ich sprechen heute also über Themen, auch die mir persönlich auch schon lange auf der Zunge brennen. Es geht heute um die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft. Ich freue mich, dass wir uns getroffen haben, liebe Steffi. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo.
Hallo, liebe Anna. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ein Hallo auch an die ZuhörerInnen da draußen. Ja, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass du mich gefragt hast und ausgesucht hast, Gast in deinem Podcast zu sein. Und ja, ich freue mich, dass wir miteinander ins Gespräch kommen heute.
Und ich fühle mich natürlich sehr, sehr geehrt, dass du ja gesagt hast. Wir haben auch schon ein sehr, sehr langes, ausgiebiges Mädchen-Frauengespräch miteinander geführt und haben, glaube ich, da auch schon viel mitgenommen aus diesem Gespräch und hoffe, dass wir diese Energie heute in diese Aufnahme wieder mit einbeziehen können. So, wir fangen mal bei deinem Herzensprojekt an. Steffi, erzähl mal, was ist der Lila Salon?
Ja, sehr gerne. Der Lila Salon ist entstanden aus einer Idee heraus. Es ging darum, dass ich immer mal wieder, wenn ich im Business Erlebnisse hatte, die mich ja gebremst oder gefrustet haben oder ich irgendwie was hatte, was ich mitteilen wollte oder auch, dass ich einen Rat brauchte, ich festgestellt habe, dass ich in den ganzen Jahren in meinem Job mir ein privates kleines Netz an Frauen aufgebaut habe, ganz tolle Frauen um mich rum, die ich dann immer zu Rate gezogen habe. Und dann habe ich mich mit denen getroffen und mein Herz ausgeschüttet und die haben ihr Herz ausgeschüttet und wir haben ganz oft Parallelen festgestellt und uns gegenseitig wieder motiviert und aufgebaut. Und ich habe so oft festgestellt, dass ich dann abends mit einem Grinsen nach Hause gegangen bin, wenn ich so ein tolles Afterwork-Treffen hatte. Und irgendwann in den letzten Jahren ging es los und dieses Jahr vermehrt, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, wenn eine mir was erzählt hat, an welchem Projekt sie gerade arbeitet oder was sie für eine Idee hat oder so, dass ich sofort eine andere tolle Frau im Kopf hatte, wo ich dachte, ach, wie cool. Und das habe ich dann auch gesagt, Mensch, das musst du der und der mal erzählen. Kennst du die? Nee. Dann muss ich euch unbedingt mal zusammenbringen, dass ihr euch darüber mal austauscht. Da könnt ihr zusammen dran arbeiten an dem Projekt. Und dann habe ich an einem Abend habe ich da gesessen und habe gedacht, Mensch, das muss ich irgendwie, müsste ich das mal größer machen. Also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Job. Du hast es gesagt, 15 Jahre bin ich jetzt schon bei meinem aktuellen Arbeitgeber und habe vorher aber auch hier in Siegen studiert und unterschiedliche Praktika gemacht und ganz viel immer nebenher gearbeitet und kenne auch aus dieser Zeit noch ganz viele Leute. Und lustigerweise tatsächlich überwiegend Frauen so im Business, weil ich das immer, ja, weil mich mein Weg immer so zu interessanten Frauen führte, habe ich das Gefühl. Und dann war mein Wunsch, das größer zu machen. Und dann habe ich erst mal so ein bisschen recherchiert. Gibt es hier so Business-Netzwerke in der Region schon für Frauen? Es gibt ja zum Beispiel auch die Service-Clubs. Ich war selber lange in einem Service-Club Mitglied und war das auch sehr gerne. Aber die haben eben eine andere Ausrichtung. Die sind ja eher auf Charity ausgerichtet. Das ist schön, das ist gut. Das hat auch absolut seine Legitimation, aber das war nicht das, was ich gesucht habe. Ich wollte mich gern über Business-Themen austauschen in einem größeren Rahmen und, was mir hinzukommt, was mir sehr wichtig ist, in einem schönen Rahmen. Das heißt, ich möchte ein schönes Umfeld haben, ich möchte eine schöne Einladung gestalten, ich möchte mich vielleicht in irgendeiner schönen Location bewegen, wo es was Gutes zu essen gibt dazu, wo es einen tollen Rahmen gibt. Und ganz wichtig, ich möchte hierarchiefrei die Frauen zusammenbringen. Also nicht nur die Geschäftsführerin oder die Chefin von irgendeinem Unternehmen einladen, sondern Frauen, die im wahrsten Sinne des Wortes was zu sagen haben. Das war mir und das ist mir eine absolute Herzensangelegenheit im Lila Salon. Ich möchte Frauen miteinander ins Gespräch bringen zu Business-Themen. Wir haben auch jedes Mal eine tolle Referentin dabei, die uns einen Impuls gibt. Und danach wird eben geschnackt und gebruncht und sich ausgetauscht. Und das ist das erste Mal sehr, sehr gut angekommen. Der erste Lila-Salon war im August. Und jetzt ist der zweite Lila-Salon, steht kurz bevor, am 26.11. Und der ist auch schon ziemlich, ziemlich gut ausgebucht. Also ich würde sagen, so eine Handvoll Frauen kriegen wir vielleicht noch reingequetscht. Aber ich freue mich wahnsinnig über den Zuspruch. Also wir werden diesmal wahrscheinlich so um die 50 Frauen sein. Und das finde ich schon, ja, überwältigt mich richtig. Finde ich richtig toll.
Klasse. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wie viel Werbung du tatsächlich da gemacht hast. Ging das alles über Mundpropaganda? Oder ich weiß, dass du eine Instagram-Seite, einen Account extra dafür gemacht hast. Aber wie lief das sonst? Also hast du einfach davon gesprochen, darüber geredet, wie das Männer tun? So, ich habe was Gutes getan und spreche darüber. Oder wie hast du das vermarktet, gerade fürs erste Mal?
Ja, gerade das erste Mal, das war total witzig. Ich habe einfach eine Adressliste geschrieben. Ich habe alle Namen an tollen Frauen aufgeschrieben, die mir einfielen und die ich kenne. Und die habe ich alle in der Excel-Liste gepackt und habe die einfach angeschrieben. Und es waren gar nicht so furchtbar viele. Ich hatte so 47, 48 Adressen. Ja, und dann sind im Endeffekt 30 gekommen, ne? Und ich dachte, ist ja der Wahnsinn. Also irre. Das waren viele, die ich persönlich kannte und die sich auch untereinander kannten. Und dann war das ein schönes Aha-Erlebnis. So, ach, du bist auch hier und wie lustig. Und woher kennst du denn die Steffi? Und es ist genau dieser Effekt eingetreten, den ich mir gewünscht hatte, dass sie dann quasi über mich als Transporteurin selber ins Gespräch kommen und selber gucken, wo sind unsere Parallelen und Verbindungen. Und das hat wunderbar funktioniert. Und viele haben auch noch direkt eine Frau mitgebracht, die ich noch nicht kannte, haben sich noch eine Freundin mit eingeladen. Oder jetzt beim zweiten Mal ist es tatsächlich so, dass viele mir in den Response bei der Anmeldung auch schon reingeschrieben haben. Ich habe das von der und der gehört und die hat erzählt, es war so toll und die war so begeistert und jetzt komme ich auch. Und jetzt fängt es an für mich halt auch wirklich richtig spannend zu werden, weil jetzt sind auch schon etliche Frauen dabei, Namen auf der Liste, die ich noch gar nicht kenne, wo ich gespannt bin, wer kommt denn da?
Ach, wunderbar. Und das heißt, beim zweiten Mal hast du gar nicht diese Arbeit gemacht mit diesen Excel-Listen, die kamen dann von alleine? Oder wie hast du das beim zweiten Mal angestellt jetzt für das kommende Event?
Nee, ich habe tatsächlich wieder die Liste. Ich meine, wenn man so einmal hat, man kennt das ja, dann funktioniert das ja, ne? Die führe ich fort tatsächlich, weil man kann sich auch für den Newsletter anmelden auf der-lila-salon.de. Wenn man sich da registriert, dann kriegt man das nächste Mal auch eine Einladung per Mail geschickt. Ich habe im August für den ersten Lila-Salon eine postalische Einladung verschickt, weil ich so als Boom zum Auftakt gerne was Besonderes haben wollte. Die war auch wirklich sehr schön gestaltet und in einem besonderen Format und die sah toll aus. Das habe ich jetzt beim zweiten Mal nicht mehr gemacht, weil es explizit zum Beispiel um das Thema Nachhaltigkeit gehen wird beim zweiten Lila-Salon. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, ach Mensch, jetzt fanden alle die Einladung so toll, die gedruckte. Machst du denn jetzt? Kannst nicht über das Thema Nachhaltigkeit berichten und dann eine Papiereinladung verschicken. Das geht irgendwie nicht. Und das habe ich dann auch genau so reingeschrieben. Ich habe per Mail eingeladen zum zweiten Lila-Salon und auch die Resonanzen, die darauf kamen, waren auch wieder so positiv. Und ich habe dann auch geschrieben hier, liebe Frauen, seht's mir nach. Das geht einfach nicht. Wir können nicht Nachhaltigkeit predigen und dann Ressourcen verschwenden, indem wir auf Papier drucken. Da müssen wir jetzt durch.
ja, haben die alle verziehen, da bin ich
haben mir sie alle sicher. Haben sie alle verziehen, genau. Kam auch gut an, genau.
Ja, klasse. Also wenn du so weit wächst und sagst, du hast schon, bist schon fast ausgebucht, dann freuen wir uns natürlich auf die Veranstaltungen, die dann den Rahmen nochmal sprengen. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendwann mal noch eine größere Location, ne? Wo noch mehr Frauen und noch mehr Frauen. Was ich interessant fand, ist dieses, du hast schon in der Vergangenheit immer Frauen miteinander vernetzt. Ne? Du hast immer darüber nachgedacht, von sich, von dir aus, also aktiv, ohne dass dich jemand darum gebeten hat. Da kennt doch jemanden oder ich kenne da jemanden, der der anderen Frau, die ich gerade kennengelernt habe, vielleicht helfen kann. Das ist super. Aus welchem Antrieb macht man sowas? Wieso? Hast du das in dir? Bist du so ein Helfertyp grundsätzlich oder hast du einfach ein großes Herz für Mädels, Frauen und meinst, du musst denen jetzt mal ein bisschen, ja, musst ein bisschen auf den Weg bringen, sonst machen die es selbst nicht? Oder woher kommt dieser Antrieb?
Ist, glaube ich, ein bisschen sowohl als auch. Also erstens ist es tatsächlich so. Also ich habe mich immer schon für die Gemeinschaft für andere eingesetzt und war auch immer schon ehrenamtlich unterwegs und ja, habe wahrscheinlich auch so ein bisschen Helfersyndrom. Also ich glaube, das ist schon so. Okay. Und auf der anderen Seite, es ist nicht so, dass ich den Frauen das nicht zutrauen würde, das alleine zu schaffen. Aber ich habe oft das Gefühl, dass Frauen, und da schließe ich mich auch explizit mit ein, dass wir durchaus unser Licht unter den Scheffel stellen in vielerlei Situationen. Also ich habe mal mit einer Bekannten gesprochen, die arbeitet so im Gründungsbereich, in der Siegener Gründerszene ist die unterwegs und berät ganz viele GründerInnen bei ihren Projektideen, auch schon von der ersten an. Und die erzählte dieses Beispiel, das ist mir so im Kopf hängen geblieben, wie unterschiedlich Männer und Frauen gründen, wie die an so Ideen rangehen. Also sie erlebt das immer wieder, dass Männer kommen mit einer Gründungsidee und Frauen kommen dann auch. Und Frauen haben bei ihrer Idee immer noch so einen Plan B und C im Petto.
Wirklich?
Die kommen so mit einer Gründungsidee und erzählen so, das hier würde ich gerne machen. Das ist ein ganz tolles Projekt, das würde ich gerne verwirklichen. Und sie erzählte mir dann, und je nachdem, wie ich dann gucke, dann schwenken die mitten im Gespräch um und sagen, ja, das ist meine Hauptidee. Ich habe da noch, vielleicht könnte ich aber auch so in die Richtung eher gehen. Und dann habe ich mir auch noch das überlegt. Was meinen Sie denn? Und sie sagt, bei Männern ist das kein Thema. Die kommen mit einer Idee, völlig egal, ob die gut oder schlecht ist. Die reiten damit in den Sonnenuntergang, bis das Pferd tot ist zur Not und noch viel weiter. Also das ist tatsächlich also, so. Die setzen alles auf eine Karte.
Erst kommt das Selbstvertrauen und dann quasi die ausgearbeitete Idee. Natürlich, also wir machen jetzt natürlich, wir schmunzeln jetzt natürlich, das kann man natürlich nicht pauschal sagen.
Aber das ist also, die Erfahrung, ja, cool. Die sie spiegelt.
Ne? Verstehe,
das,
toll.
Fand ich interessant.
Aus der Gründerszene habe ich eine Zahl mitgebracht. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Warte mal. Diese Zahl stammt aus 2020. 15,5% der Start-ups in Deutschland wurden in diesem Jahr von Frauen gegründet. 15,5%. Das bestätigt das ja, ne, was du sagst.
Ja.
Und gut, wenn ich das jetzt so auf mich beziehe, ich bin ja auch selbstständig. Mhm. Ich hatte damals keinen Plan B, aber gut, dafür war meine Selbstständigkeit auch sehr, wie soll ich sagen, da musste ich mich fokussieren. Mhm. Aber so im Laufe der Jahre fällt mir das auch auf, dass man immer wieder nicht auf Sicherheit geht, das will ich gar nicht sagen, aber immer so den Gedanken hat, ja, wenn das jetzt nicht klappt, dann mache ich das. Ne? Und die, genau. Und die Männer haben das wahrscheinlich dann irgendwie so in sich, an sich und das, was sie tun, mehr zu glauben oder mehr auch einfach den Fokus zu setzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt. Vielleicht kannst du das aus deiner Erfahrung erzählen.
Ich glaube, dass das auch sowas mit der Entwicklung der Gesellschaft zu tun hat, dass unsere UnternehmerInnenstruktur einfach immer noch sehr patriarchisch geprägt ist. Also das, wenn man Fotos sieht von der IHK, wo GeschäftsführerInnen abgebildet sind, so Gruppenfotos, da kannst du die Frauen immer einzeln an einer Hand abzählen bei so einem Gruppenbild von 50, 60 Personen. Ich kann ja immer nur von unserer Region sprechen und von meinen Erfahrungen und von dem, was ich so beobachte. Aber ich glaube das schon, dass die Chefetagen größtenteils männlich sind. Und dass es daher für Männer einfach näher liegt, weil die andere Vorbilder einfach auch finden. Ne? Also da dieses Bild, Chef zu werden, Und da lasse ich jetzt ganz bewusst mal irgendwie den Doppelpunkt und die Endung IN weg. Das ist aufgrund der Strukturen, wie sie heutzutage sind oder wie ich sie erlebe, für Männer ein viel naheliegenderer Berufswunsch als für Frauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre niemals auf die Idee geworden, loszureiten und zu sagen, ich werde mal Chefin. Ich bin noch nicht mal losgeritten und zu sagen, ich werde mal Führungskraft. Das sind Dinge, die sich im Laufe meines Berufs ergeben haben, für die ich sehr dankbar bin und über die ich mich sehr freue. Aber das war nie mein hehres Ziel, Hierarchiestufen zu erklimmen. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein Hierarchiemensch. Auch da glaube ich, dass Männer das anders gelernt haben. Also Männer können Hierarchie. Die haben irgendwie seit Jahrtausenden ist das einfach so, dass hierarchische Strukturen oft männlich bestimmt und männlich gegliedert sind. Und Frauen tasten sich da erst langsam ran. Und für Frauen ist es einfach schwieriger, die nächste Hierarchiestufe zu erklimmen. Und ich ganz persönlich frage mich auch immer, braucht man das? Also brauche ich das? Und habe irgendwann beschlossen, also ich für mich bräuchte das nicht. Ich würde mich freuen, wenn es statt pyramidenartiger Hierarchien einfach ein Netzwerk gäbe, das wirklich aber ja horizontal funktioniert und sich in die Breite erstreckt und nicht oben an die Spitze, wo dann nur noch ganz wenige sitzen.
Interessanter Gedanke, auch Thema. Also genau, du hast mich gefragt, wie es bei mir war. Ich habe auch nie nach dem Titel, nach irgendeinem Titel gestrebt. Tatsächlich ist es alles gut durch wahrscheinlich Fleißarbeit, Zufall, am richtigen Ort sein, zur richtigen Zeit vielleicht auch so gewesen. Aber Fakt ist, es war nie mein Ziel zu sagen, so jetzt bin ich in 2-3 Jahren der und der oder Abteilungsleiterin oder Geschäftsführerin oder sowas. Mhm. Und ich kannte aber damals schon in meinen 20ern durchaus Jungs, die gesagt haben, mein Ziel ist es, irgendwann mal Geschäftsführer zu werden. Da habe ich immer gedacht, was bildet der sich ein? Mhm. Und aus diesem einen Mensch, von dem ich gerade spreche, ist tatsächlich ein Geschäftsführer geworden und zwar ziemlich früh schon. Der hatte dann, glaube ich, mit seinen 30 hatte denn diesen Titel dann auch erreicht. Aber gut, ist ja interessant. Und Hierarchie ist das eine Thema, genau, du sagst, das liegt den Männern mehr oder weniger im Blut durch dieses patriarchalische System, was seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden ist es gewachsen. Und wir haben tatsächlich als Frauen gelernt, ohne dass wir irgendjemand die Schuld dafür geben wollen, als Frauen gelernt, uns anzupassen und zu die Gebende zu sein, für die Atmosphäre zu sorgen, für gute Laune zu sorgen, sei es in der Familie und irgendwann haben wir das irgendwann mal übertragen in den Beruf, weil irgendwann mal haben wir angefangen zu arbeiten, Gott sei Dank, ja, aber dieses Gefühl oder diese biologische oder fast genetische entstandene, weiß ich nicht, Fürsorge oder auch das Gefühl nach Fürsorge oder das Bedürfnis, für andere da zu sein, haben wir natürlich mit in den Beruf, auf den Arbeitsplatz mitgenommen und da ging es weiter. Ne? Und das ist ja immer noch so. Ich habe da immer ein Beispiel aus meiner Ausbildungszeit. Ich habe eine Ausbildung gemacht in einem Konzern und sitze dann in einem Büro und als nicht zuständige Sekretärin dieses Geschäftsführers, der nebenan saß. Er hat aber seinen Assistenten, den männlichen Assistenten. So, dann kommt er in dieses Gruppenbüro, wo ich da auch zufällig saß, mit einer ganz anderen Funktion, kommt dann da rein mit seiner Delegation. Er hatte einen Besuch von 6, 7 ganz wichtigen Geschäftsführern, männlich natürlich, guckt mich an und sagt in dem Moment, Frau so und so, können Sie bitte für Kaffee sorgen? So. Und ich war in dem Moment schon irritiert. An Selbstbewusstsein hat mir damals es auch schon nicht gemangelt und ich habe dann nur irritiert geguckt und ich denke, was will denn jetzt von mir? So, aber natürlich bin ich aufgestanden. Natürlich habe ich mich in dem Moment nicht getraut vor diesen ganzen Augen und dieser ganzen, und dieser geballten Männlichkeit in Führung da irgendwie zu widersprechen. Habe aber Folgendes getan. Ich habe meinen Kollegen neben mir angeguckt und habe gesagt, hilfst du mir bitte? So, das hat er Gott sei Dank auch getan. Hat er dann auch getan und so weiter. Und in dem Moment bin ich der Bitte nachgegangen, habe dann aber ein paar Tage später um einen Termin gebeten bei diesem Geschäftsführer, bin dann reingegangen und habe ihm die Situation erklärt und habe gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn Sie mich mal um einen Kaffee bitten, ja, aber in dieser Situation habe ich mich als Frau benachteiligt gefühlt, weil ich habe mich da gefühlt wie so eine, das war für mich wie so eine Show, ne? Ich komme jetzt mit meinen Kumpels und da sitzt jetzt eine kleine Blondine und die besorgt jetzt Kaffee, ne? Und normalerweise hat er sich gar nicht so verhalten, so. Und ab diesem Zeitpunkt hat dieser Geschäftsführer manchmal, nicht immer, das war dann nicht die Regel, aber wenn er sich selbst einen Kaffee geholt hat, hat er mir manchmal einen mitgebracht.
Ah, wie cool. Ja, super.
Das war wirklich so eine Situation in meinem Leben, wo ich dachte, ach, guck mal. Also ich habe sehr früh verstanden, man muss für seine Wünsche und Rechte oder wie auch immer Gefühle auch einstehen. Aber das, so geht es natürlich nicht allen. Und das war jetzt ein guter Mensch vielleicht, ne, der auch zugehört hat. Jemand anders hätte gesagt, ja, gut, dann gehst du halt. Ne? Also wenn du nicht willst, dann bist du weg. Oder hätte mich sonst irgendwie benachteiligt, diskriminiert oder sonst was. Insofern, genau, so einfach hat es natürlich nicht jeder. Genau, so, jetzt nochmal zurück zu der Frage. Du hast den Lila Salon gegründet, um Frauen miteinander zu vernetzen. Da gibt es ja gerade im Raum Siegen, sagst du, gibt's erstens, kennst du ganz viele Leute aus deinem Beruf, aus deiner Aufgabe her und hast das Bedürfnis, aus deinem Helfersyndrom Frauen zu helfen, Frauen zu verbinden. Und weißt du schon, ob daraus sich irgendwas ergeben hat, irgendwelche Netzwerke, vielleicht sogar Jobs, gemeinsame Aufträge oder gibt es momentan noch keine Erfolgsstories, was in diese Richtung geht? Was erhoffst du dir langfristig davon? Jetzt zusätzlich zu dem Austausch.
Ich erhoffe mir davon, dass Frauen einfach wirklich den Rücken gestärkt kriegen und sich gegenseitig den Rücken stärken. Also natürlich ist das schön und eine Wunschvorstellung von mir, dass auch sich gemeinsame Projekte ergeben und dass Frauen mir auch erzählen, Mensch, jetzt wie könnten wir denn dieses und jenes mal gemeinsam aufziehen und hast du auch eine Idee und da finde ich gut, arbeite ich mit. Noch wichtiger wäre mir aber dieses Gefühl und dieser Spirit, der darüber kommen soll. So dieses, du bist nicht alleine. Weil ich fand das ganz beeindruckend, was du gerade erzählt hast, dass du in jungen Jahren schon so warst, dass du dann am nächsten Tag zu dem Geschäftsführer hinmarschiert bist und gesagt hast, hier, hören Sie mal, finde ich jetzt so semi. Also hat mir nicht gefallen und war kein gutes Gefühl für mich und möchte ich nicht nochmal erleben, so eine Situation. Viele, viele, viele andere Frauen würden sich das nicht trauen. Und in jungen Jahren hätte ich mich das auch nicht getraut. Das muss ich direkt dazu sagen. Und ich hätte mir auch weibliche Vorbilder und Role Models irgendwie gewünscht, die das hinkriegen. Und ja, die wirklich gute Business-Vorbilder sind und die auch andere Frauen teilhaben lassen an ihren Erfahrungen. Also das ist was mich im Lila Salon so angeht, dass Frauen ganz unterschiedlichster Altersklasse da auch hinkommen. Also tatsächlich welche, die auch schon, gut, die sind ein bisschen in der Minderzahl, aber welche, die jetzt aus dem Job auch schon raus sind und auf ein Berufsleben zurückblicken, aus dem sie Erfahrungen weitergeben können. Die meisten, die kommen, würde ich sagen, sind so in den 30er, 40ern. Es sind aber auch ganz junge Frauen dabei, auch explizit Studierende, die dann auch zum Teil gesagt haben, oh, ich weiß gar nicht, ob ich da richtig bin. Ich habe ja noch gar keinen Beruf. Und dann habe ich nur gesagt, ja, aber vielleicht willst du ja mal einen. Also wäre ja nicht schlecht, du musst einfach mal kommen und gucken, was machen denn die anderen Frauen so? Und vielleicht kann man ja dadurch auch ein Business-Netzwerk knüpfen, wo man sich mal bewerben kann. Das ist natürlich der ganz direkte, pragmatische Nutzen. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir auch voneinander profitieren. Weil ich würde mir einfach wünschen, auch da rede ich jetzt wieder von Stereotypen, aber das sind eben Erfahrungen, die ich mache, dass es im Job auch ganz viele Eifersüchteleien gibt und wer geht mit welcher Idee nach vorne und was ich auch immer so schlimm finde, ist, dass Frauen sich auch oft im Job immer noch so verbiegen und ich merke, die wollen ihren Vorgesetzten auch gefallen, so dieses Wort, sich gefällig zu verhalten und nicht aufzubegehren. Und da möchte ich einfach, dass wir uns gegenseitig den Rücken stärken und sagen, Mensch, sei doch mal unbequem. Dann geh doch mal zum Geschäftsführer und sag, du findest das blöd, dass du hier immer einen Kaffee kochen sollst. Es gibt auch noch andere Kollegen, die da sind. Das sind so Erfahrungen, die ich gerne vermitteln möchte. Du bist nicht alleine und ich bin auch nicht alleine. Und auch ich kann mir Unterstützung in dem Netzwerk holen. Ja, so dieses, das ist ja was man immer mit sich trägt. Also abgesehen von konkreten Projekten, sondern so ein bisschen diese Einstellung von Frauen zu verändern, sich nicht mehr bedroht zu fühlen, wenn eine andere Frau auftaucht, die auch vielleicht was besser kann, die jünger ist, sondern zu verstehen, deren Erfolg ist auch mein Erfolg. Mehr wir sind, auch in höheren, auch in Chefinnenpositionen, je mehr wir uns vernetzen, desto größer und wichtiger wird unsere Stimme.
Ich möchte gerne auf deine Berufserfahrung, du hast ja ein paar Jährchen schon gesammelt, zurück. Und wenn du jetzt sagst, du hast das jetzt auch schon öfter erlebt, beschreibst ja wahrscheinlich aus deiner erlebten Vergangenheit, dass Frauen sich untereinander wirklich als Bedrohung sehen. Jetzt kann man das natürlich wieder gesellschaftlich anhand von Zahlen sogar erklären. Wenn es wenig Frauen da oben gibt, dann ist es natürlich auch, liegt vielleicht in der Natur der Sache, dass wenn von 10 Männern, also in einer Gruppe von 10, eine Frau und 9 Männer dabei sind, dann ist es natürlich für Frauen auch schwieriger, in diese Gruppe hineinzukommen. Und da ist ist der Konkurrenzkampf vielleicht teilweise ein bisschen höher als bei den Männern. Aber liegt das nur daran? Oder würdest du fast sagen, das ist auch irgendwie so ein Frauending, ne? Dass sie uns da eher nicht unterstützen, sondern eher uns zurücknehmen und die andere machen lassen und zugucken, dass sie scheitert. Ich war sehr, 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 sehr gemeine, jetzt provokante vielleicht Aussage oder Frage. Aber lass uns vielleicht mal darüber sprechen. Hast du sowas schon erlebt? Und genau, berichte mal aus deiner Erfahrung.
Ja, also ich jetzt am eigenen Leib habe mich, das muss ich sagen, da bin ich aber vielleicht auch zu sehr kumpelig.
Ja.
Als dass ich habe mich noch nie von anderen Frauen irgendwie so wirklich gedisst und diskriminiert gefühlt. Ich habe das aber schon beobachtet und ich kenne das auch von Freundinnen und Kolleginnen, die das berichten aus anderen Arbeitsumfeldern. Ja, woran liegt das? Das ist einfach so schwierig zu sagen, weil wir auch hier immer, manchmal könnte ich heulen, wenn ich dann denke, wir bestätigen hier echt unser eigenes Klischee. Ich finde das so schrecklich, dass das in der Realität oftmals so ist, so diese ganzen schlimmen Klischeebegriffe hier, so wie Stutenbissigkeit und die gönnt der anderen nichts und so. Das ist sowas von, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, als mich macht das tief, tief betroffen, dass das teilweise so ist, ne? Und immer dieses reduziert auf Äußerlichkeiten zum Teil, finde ich sowas Schlimmes. Ich habe irgendwann mal eine Diskussion zwischen Frauen miterlebt, die auch alle im Job stehen, alle im Beruf stehen. Da ging es um Angela Merkel, die ich als Persönlichkeit sehr, sehr schätze. Die Parteipolitik
ist eine andere Frage,
ist auch nicht meine. Genau. Aber ja. Sie als Person hat, glaube ich, für die Emanzipation gerade in Deutschland, in Europa nochmal sehr, sehr viel getan. Also eine Frau, die genannt wird, die Führerin der freien Welt, ist großartig. Also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, ganz großartig. Und diese Diskussion von den Frauen, die alle so in meinem Alter, alle im Business gestandene Frauen, sagen dann so Sätze zueinander wie, ja gut, also ganz ehrlich, ich glaube, die Angela Merkel, die hat auch nur diese politische Karriere gemacht, weil sie eben so aussieht. Also das implizierte Vorurteil war, weil die nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht und weil sie nicht schön genug ist, um irgendwas anderes zu machen. Gegebenenfalls, keine Ahnung, ob da Bitchfang, früh heiraten, Kinder war nicht drin, weil sie halt so aussah. Dann musste sie ja in die Politik und dann musste sie ja irgendwie Karriere machen. Und dieses Bild, dieses Klischeebild der bissigen Karrierefrau, die da, ne, mit Ellenbogen kämpft, um irgendwie an die Spitze zu kommen. Oder so Klischeefilme wie Der Teufel trägt Prada, wo es da um Anna Wintour vermeintlich ja gehen soll, die dann der Assistente, die junge, jünger und hübscher ist, der knallt sie dann einen nassen Regenmantel ins Gesicht so, ne? Also all diese Klischees, die da sind, die machen ja was mit einem. Die machen ja auch was mit mir so, ne? Also ich gucke ja da drauf und denke, oh Gott, so will ich nicht sein, um Himmels Willen. Ich habe aber schon selber auch im Job die Erfahrung gemacht, ja, dass Frauen auch sehr um die Aufmerksamkeit ihrer männlichen Vorgesetzten buhlen, dass Frauen da einfach sehr gerade von den männlichen Vorgesetzten auch gelobt werden wollen. Lustigerweise, wie du vorhin erzähltest, dieses Beispiel mit dem Kaffeekochen, das kenne ich umgekehrt. Also ich habe die Stelle, die ich übernommen habe, war vorher von einem Mann besetzt. Und eine andere Kollegin hat relativ zeitgleich auch eine Stelle übernommen von einer anderen männlichen Führungskraft. Und diese Männer kriegten immer schon mal Kaffee gekocht in der Abteilung. Ne? Und die Kollegin und ich, die dann diese Führungspositionen übernahmen, waren uns beide einig, nee, also da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu sprechen. Ne? Unseren Kaffee kochen wir uns selber. Also das ist was, was ich weder an einen Praktikanten männlicher, weiblicher Natur delegieren würde, noch an eine Kollegin oder einen Kollegen. Das schaffe ich schon selber. Also für uns war das ein Akt der Selbstverständlichkeit. Lustigerweise wurde es uns als Frauen aber auch nie angeboten. Super, ne? Also ja, das fand ich so witzig. Und das wurde dann karikiert und auf die Spitze getrieben, dass ich dann einen internen Gesprächstermin hatte mit einer männlichen Führungskraft, der auf meiner Hierarchiestufe steht. Und dann bin ich da hingekommen und dann war er irgendwie noch am Telefonieren und dann kam seine Assistentin, kam dann aus dem Büro nebenan und sagte, hier, der Herr so und so, der telefoniert noch, Sie können sich aber hier schon mal ins Besprechungszimmer setzen. Ich so, ja, alles klar, reinmarschiert, ne? Mir ein Wasser aufgemacht, habe dann da gesessen. Und dann kommt sie rein und fragt mich, ob ich was trinken will. Ich so, einen Kaffee? Ich so, ja, ist in Ordnung. Und hatte für ihn den Kaffee schon dabei. Und sagte, so, den stelle ich ihm schon mal hin, dann freut er sich.
Oh.
Genau in so einem Tonfall, genau wie du jetzt machst. Oh, wie schön, ne? Alles klar. Also das wäre mir als weiblicher Führungskraft noch das erste Mal anzubieten. Zu uns ist einfach keiner gekommen. Und meine Kollegin und ich lachten uns dann hinterher immer Schrott darüber, so nach dem Motto, super, wir haben uns hier gegenseitig auf die Schultern geklopft, sowas machen wir nicht, wir lassen hier keinen Kaffee für uns kochen, nur um dann festzustellen, ach so, uns hatte auch gar keiner gefragt. Naja, dann nicht.
Ja. Wow, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt aufpassen, dass es jetzt nicht so in die misogyne Richtung geht, dass wir jetzt selber hier Frauen diskriminieren, weil das kann dann auch schnell kommen. Aber Fakt ist, du hast recht und wir sind ja nicht davon befreit, ne? Also da hast du ja auch gesagt, wir sind ja jetzt auch in einer Generation, die natürlich auch von diesem ganzen Patriarchat auch, wie soll ich sagen, also erstmal natürlich mitentwickelt wurden. Und zweitens, ich weiß gar nicht, ob wir als Frauen uns so gar nicht auch irgendwo ins gemachte Netz gesetzt haben und teilweise, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, teilweise sogar auch davon nicht profitieren, aber es teilweise bequemer finden, weil dass die Strukturen so sind, wie sie sind. Weil du musst ja als Frau, wenn du das anders haben möchtest, schon kämpfen. Du musst dich durchboxen, du musst das alles aufbrechen. Und ich will jetzt nicht sagen, so Frauen steht auf und ich will jetzt keine Revolution hier anführen. Aber Fakt ist, um die Strukturen zu verändern, müsste man ja unbequeme Dinge tun. So wie ich damals bei meinem Geschäftsführer in meinem jugendlichen Wahnsinn. So, ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich das heute mit meinen 42 auch noch so machen würde, ganz ehrlich. Damals dachte ich ja, jetzt mache ich das mal. Und es ist halt nur nicht jeder so. Ne? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch Geschäftsführerinnen gibt, also Frauen, denen der Kaffee gebracht wird, weil die auch drauf bestehen, weil sie sich auch ins gemachte Netz irgendwie gesetzt haben. Und du hast jetzt bewusst die Entscheidung getroffen, weißt du, ich koche mir den Kaffee selbst, ohne natürlich, dass sich jemand überhaupt gefragt hat, ob du den bekommst. Das ist natürlich die witzige Geschichte, ja. Aber das, was ich jetzt sagen wollte, ist tatsächlich, wir sind alle nicht frei davon. Ne? Also wir dürfen auf gar keinen Fall nur den Männern den Vorwurf machen, dass wir in diesem System leben, dass es immer noch so ungleichberechtigt zugeht, anhand deiner Geschichte, jetzt deines Beispiels und so weiter. Und auch wenn wir uns zu Hause umschauen, auch in der Familie, manchmal auch mit Kindern, der Umgang mit Kindern, wie schnell ist ein kleines Mädchen zickig, ja, unüberlegt dahingesagt, genau. Ne? Vermeintlich zickig, ne? Der Junge ist dann irgendwie, ja, der ist dann, weiß ich nicht, boschikos oder der ist dann laut oder so. Und das Mädchen beim gleichen Verhalten ist dann sofort zickig. Und wir müssen uns alle sehr, sehr oft und permanent eigentlich auch im privaten Leben, im Alltag fragen, was kannst du in einer kleinen Welt an diesen ganzen Stereotypen, an dieser ganzen programmierten eigentlich Ungleichberechtigung, was kannst du verändern? Wie gesagt, bei Kindern gerade angefangen ist natürlich, da ist auch ein Riesenthema, das würde jetzt alles den Rahmen sprengen. Aber wenn ich als Mutter jetzt mir irgendwelche Regale von Spielzeugen angucken, dann frage ich mich immer, Gott, oh Gott, ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns zurück und nicht nach vorne. Ne? Also so viel rosa Glitzer gab es, glaube ich, in meiner Zeit als Kind noch gar nicht in den Regalen einzeln. Genau. So, zurück zur Ungleichberechtigung. Und genau, das, was ich noch sagen wollte, Frauen, das habe ich auch so ein bisschen erlebt. Irgendwann mal habe ich eine Führungsposition angeboten bekommen, wie du auch schon erzählt hast, wie ist das irgendwie so zugeflogen und mir wurde die angeboten. Heute weiß ich, dass es auch eigentlich ein fast diskriminierender Schritt war, kann ich vielleicht dann später erklären. Aber ich habe dann in dieser Position da gesessen, habe eine Abteilung angeführt und war eine junge Frau von Anfang 30. So, und das, was mir passiert ist, persönlich, ist Folgendes. Also das nennt man Assimilation heute, ne? So diese Anpassung. Du bist dann da, du sitzt dann da in diesem Stuhl und das Erste, was dir in den Kopf kommt, also ich kam jetzt nicht auf die Idee zu sagen, holt mir keinen Kaffee. Mir wurde der Kaffee angeboten, ich habe ihn dankend angenommen. Ich habe mich aber sehr unwohl dabei gefühlt. Also das muss ich wirklich zugeben. Aber in dem Moment habe ich mich gar nicht getraut zu sagen, bringt mir keinen Kaffee. Mir wurde das tatsächlich weiterhin angeboten. Und das, was mir passiert ist oder was ich erlebt habe, ist, dass ich mich total habe angefangen, in einen Mann zu verwandeln. Wissentlich, willentlich. Ne? Also ich habe mich auch angefangen, anders anzuziehen, weniger zu schminken, die Haare am liebsten irgendwie in den Zopf nach hinten zu binden, also so wenig Fraulichkeit und Weiblichkeit zu zeigen, wie es nur geht, damit ich von Frauen und Männern gleichermaßen ernst genommen werde. Das mir passiert. Und jahrelang habe ich gebraucht, ich war dann in einem Business-Coaching und da hat mir eine sehr, sehr gute, tatsächlich Coacherin, eine gute ausgebildete Frau, die war auch Psychiaterin, also Psychologin gleichzeitig, hat mir dann angefangen, mit mir gemeinsam mit meiner Weiblichkeit zu arbeiten, weil ich tatsächlich mich dabei erwischt habe, dass ich nur noch grau trage, nur noch flache Schuhe trage und irgendwie meine Weiblichkeit versuche, willentlich und wissentlich abzustellen, um ernst genommen zu werden. Wie ist es bei dir? Also kennst du das auch oder von anderen Frauen?
Ja, krasses Beispiel, was du da erzählst. Also das ist schon, finde ich schon heftig. Ja. Ja, ich meine, natürlich ist es so, dass wir im Job oftmals auch Uniform und im wahrsten Sinne des Wortes ja auch so wie so ein bisschen wie so eine Rüstung tragen, ne, die uns irgendwie vermeintlich stärker macht. Da machen Männer gerade in diesen typischen Anzugjobs ja auch nichts anderes, ne? Also ich habe meine Magisterarbeit lustigerweise geschrieben über Mode und Sozialstruktur. Und
interessant.
Da habe ich auch viel mich damit beschäftigt, welche Details der Kleidung welche Wirkung auslösen zum Beispiel. Also die Blazer und Anzüge und so, die haben nicht umsonst Schulterpolster in mal größerer, mal kleinerer Ausprägung, je nach Modezeitalter. Aber die haben die nicht umsonst da eingenäht, ne? Um das Rückgrat, die Schultern noch breiter und massiver wirken zu lassen, um den Auftritt noch kantiger und zackiger und eckiger zu machen und solche Sachen.
Interessant.
Ne? Mhm. Und die straff gebundene Krawatte und der gestärkte weiße Kragen und so. Also wir haben ja alle sofort Bilder im Kopf von sowas zum Beispiel. Und das habe ich natürlich auch immer gemerkt, dass ich je nach Job, was ich gerade, welche Termine ich am Tag hatte, habe ich andere Sachen angezogen. Ne? Also da ist natürlich schon die gestärkte weiße Bluse und der Blazer sagt was anderes, als wenn ich da im Pullover sitze. Das ist einfach so. Das signalisiert, dass ja was unterschiedlich ist, unterschiedliche Botschaften. Und es ist auch ein großer Mode oder was ich anhabe, wie ich mich frisiere, wie ich mich schminke. Das sind alles große Parts der nonverbalen Kommunikation, die wir aussenden auf unser Gegenüber. Und du hast dementsprechend damals keinen anderen Ausweg für dich gewusst, als diesen. So, wenn ich ernst genommen werden will, dann muss ich das alles ablegen. Dann kann ich hier meine weiche weibliche Seite kann ich nicht zeigen, weil ich dann Angst habe, dass die anderen mich kaputt trampeln. So. Und auch das ist was ich mit dem Lila Salon aufgreifen möchte, zu zeigen, es ist okay, wie du bist. Sei du selber, sei authentisch. Du musst, also angefangen mit dem Lila Salon, wo wir dann mit den Frauen zusammensitzen und uns austauschen, der auch in gewisser Art und Weise so ein Schutzraum ist, wo ich auch mal schwach sein darf, wo ich auch mal offen sagen darf, ich habe da Probleme. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll in der und der Situation im Job. Bis hin zu, ja, aber wenn ich doch der Typus Frau bin, der sich gerne schminkt und mit der Wallemähne unterwegs ist, wunderschön, gerne, mach das. das darf und das soll keine Rückschlüsse darüber zulassen, wer du im Job bist. Weil das ist deine Persönlichkeit, die spiegelt sich in deinem Outfit wieder. Natürlich gibt es hier und dort Kleidervorschriften oder es gibt ja auch ganz viele Berufe, wo die Frauen einfach auch Dienst oder auch Männer, wo man einfach Dienstkleidung tragen muss. Das ist einfach so. Sicherheitsschuhe oder ja in der Pflege oder was mir da gerade alles in den Sinn kommt, wo ein gewisser Teil an Uniform einfach normal ist. Dann hat das aber praktische Gründe und beschreibt deine Zugehörigkeit auch zu dieser Berufsgruppierung. Aber wenn du so deinen Stil frei wählen darfst, dann tu das bitte auch, weil der ist Teil deiner Persönlichkeit und das sollte man nicht verstecken müssen. Das finde ich ganz wichtig.
Ich komme gerade auf Frau Merkel zurück, die hast du ja erwähnt. Ich bewundere sie übrigens auch für bestimmte Dinge in ihrer Laufbahn und für ihre ja, bestimmten Erfolge. Und ich stelle mir aber trotzdem schon die Frage aufgrund meines eigenen Erlebnisses, ob sie sich nicht angepasst hat in der Männerwelt.
Weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so sagen, aber ich fand das eine, wenn wir gerade über Kleidung und Angela Merkel reden, da fällt mir ein, dieser eine Auftritt, den die mal hatte bei den Festspielen in Bayreuth, du weißt, du sagst Recken, ja. Du weißt, was ich meine, ja. Da hat die Frau einmal ein Abendkleid an mit einem tief ausgeschnittenen Dekolleté und du hast das Gefühl, die Welt bricht zusammen.
Ganz genau.
Ist genauso wie im letzten Wahlkampf in Deutschland, wo es immer darum ging, dass Annalena Baerbock lilafarbene Pumps anhatte. Leute, lass doch die Angela Merkel einmal ihre Weiblichkeit zeigen und einen Ausschnitt tragen, wenn sie mit ihrem Mann mal schick ausgehen will, wenn die da Bock drauf hat, bitte. Ich fand das so entsetzlich, wie die Gazetten sich drauf gestürzt haben und wie wir alle drüber gesprochen haben. Und die Tatsache, dass dieses Beispiel jetzt noch in unseren Köpfen hängt, auch nicht in Ordnung.
Ich kann mich auch an ihren, ich glaube, es war mal irgendein Triell bei irgendeinem Wahlkampf, da hatte sie diese Kette angehabt, weiß ich, ob du dich daran erinnern kannst, in Deutschlandfarben, da waren diese Steinchen in Goldrot-Schwarz. Ja. Und das war auch ein längeres Thema in den Medien und nicht über die Inhalte. Aber nochmal zurück dazu, genau, wenn wir jetzt wirklich Frau Merkel mit Frau Annalena Baerbock vergleichen, ich will das nicht nur auf das Äußere, nicht nur auf die Klamotten beziehen, aber es ist schon so, dass entweder es ist eine andere Zeit oder Frau Baerbock hat einfach ein stärkeres Rückgrat, weiß ich nicht, wobei ich das Frau Merkel auf jeden Fall auch zusprechen möchte. Ich habe sogar von irgendeinem Politiker hat doch irgendwann mal gesagt, der einzig ernstzunehmende Mann in Deutschland ist Frau Merkel.
Genau, irgendwie so.
Ich glaube, irgendein Außenpolitiker eines anderen, vielleicht sogar Putin oder so, weiß ich nicht, könnte ich mir eben zutrauen. Und das ist halt auch die Wahrnehmung, ne? Die Frau Merkel wurde auch wahrgenommen als ein gemachter Mann, ne? Als Frau im Körper eines Mannes, ich weiß es nicht. Ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, ohne sie selbst fragen zu können. Und Frau Baerbock lebt ihre Weiblichkeit, kämpft für den Feminismus und äußert auch schon manchmal Dinge, die ihr so durch den Kopf gehen, die natürlich den Männern dieser Welt auch an den Kragen gehen.
Ja, und beide Auftritte von beiden Frauen sind in Ordnung, so wie sie sind.
Jawohl.
Weil ich meine, natürlich machen wir uns nichts vor. Die haben natürlich im Hintergrund, haben die ja Stylisten und BeraterInnen, die ihnen ein großes Team an Menschen, die ihnen das Styling auch nahelegen, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber die haben sich ja beide für diese Art von Kleidung und Auftritt und Aussehen entschieden. Und es ist auch in Ordnung, weil wenn es dir doch den Rücken stärkt und wenn es für dich in Ordnung ist. Also du hast dich damals, wie du es schilderst, ja sehr, sehr zurückgenommen in deiner Weiblichkeit. Und es war aber was du nicht wolltest. Und weil es nicht authentisch war, weil es nicht du warst und weil es dann am Ende des Tages nicht deiner Persönlichkeit entsprach. Aber wenn es doch deiner Persönlichkeit entspricht, also ich habe, lustigerweise fällt mir gerade eine Freundin aus Hamburg ein, die sehr, sehr erfolgreich ist, auch im Job. Die ist so ein, ich habe das Gefühl, Marie Kondo hat bei der gelernt.
Ja, wirklich.
Also die Freundin ist tatsächlich so, die hat auch diese Capsule Wardrobe, das hat die im Endeffekt erfunden, das macht die schon seit über 10 Jahren. Also die ist so jemand, wenn die shoppen geht, das macht die einmal im Jahr höchstens. Dann kauft die das gleiche T-Shirt, kauft die 20 Mal. Die kauft einen bestimmten Hosenschnitt schon seit 10 Jahren. Da kauft die sich 3 neue Hosen. Und den Blazer, also die kauft nur ganz hochwertige Sachen, aber immer die gleichen Schnitte, immer die gleichen Dinge. Die hat nur so ein Baukastensystem im Schrank und das ist fertig. Die trägt auch so eine Uniform, aber der ist das einfach überhaupt nicht wichtig. Die fühlt sich da drin wohl und die hat einfach ganz andere Prioritäten in ihrem Leben. Die guckt mich an und sagt, ja, ist ja schön, habe ich aber keinen Bock mehr, Gedanken drüber zu machen. Habe ich keine Zeit für, möchte lieber für was anderes investieren. Und das möchte ich auch mitgeben. So dieses, ich glaube, dass es was ganz, ganz Wertvolles ist, wenn man herausfindet, wer man selber ist und dann authentisch damit umgeht. Ich glaube, dass das so eine große Wirksamkeit hat. Also da fällt mir ein, da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, da habe ich erzählt so, dass ich früher zum Beispiel, als ich noch so in den 20ern, Anfang 30ern war, immer das Gefühl hatte, ich muss hier mit, in hitzigen Diskussionen muss ich meine Stimme erheben, damit mich jemand hört und muss laut sein und wer am lautesten schreit, kriegt Recht und ich muss hier irgendwie dabei sein. Und dann habe ich mir im übertragenen Sinne gefühlt die Stimme heiser geschrien, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss dabei sein, um mir Gehör zu verschaffen. Und habe mit den Jahren gelernt, das muss ich gar nicht, weil das bin ich nicht. Das kann ich machen. Notfalls würde ich da auch versuchen, ja, mitzumachen, aber nicht mit so einem lauten Getöse, weil das entspricht einfach nicht meiner Persönlichkeit. Und heute ist das so, wenn ich in so hitzigen Diskussionsrunden drin sitze, dann lehne ich mich oft erstmal zurück und denke, ja, dann redet ihr euch jetzt mal die Köpfe heiß. Und dann schreibe ich mit und ganz am Schluss, wenn dann irgendjemandem auffällt, ach guck mal hier, die Frau Schierling, die sitzt hier schön, die hat noch gar nichts gesagt. Was meinen Sie denn dazu? Okay, dann bin ich jetzt dran, dann habe ich jetzt das Wort, dann fange ich jetzt nochmal von vorne an und dann rolle ich eben meine Punkte auf. Also ich habe festgestellt, wenn ich was Sinnvolles beizutragen habe, die Leute merken das schon. Ich sitze ja da nicht, um den Stuhl warm zu halten, sondern die haben mich ja dazu gebeten, weil sie hoffen, dass ich einen Beitrag dazu leiste. Und wenn sie den hören möchten, ist das gut. Und wenn alle nur sich die Köpfe heiß schreien und ich komme eben nicht zu Wort, ja gut, dann müsst ihr eben auf meinen Beitrag verzichten. Aber das ist, was ich glaube, so in dem Punkt, die Gelassenheit, die, ich hätte mir die gewünscht, dass ich die in den 20ern schon gehabt hätte, aber das war einfach nicht so, weil ich auch da, wie viele, viele Frauen und sicherlich auch Männer, noch gar nicht genau wusste, wer bin ich, wo will ich hin, wo ist überhaupt hier mein Platz? So, und ich beglückwünsche jede Frau, die einfach entspannt mit sich ist und entspannt auch in ihrer Außenwirkung das widerspiegelt, was sie im Inneren sein möchte und was sie im Inneren auch ist. Und das finde ich am allerwichtigsten. Und auch da kann ich wieder nur mein Plädoyer halten für Mensch, Frauen, seid gnädiger miteinander und seid toleranter miteinander.
Ja, absolut. Ist auch absolut meine Meinung. Und ich finde deine Story auch total stark. Dann hast du ja deine Männer oder in deinem Umfeld, zumindest im Arbeitsumfeld, dazu gebracht, dass sie dich aktiv ansprechen, weil sie verstanden haben, ah ja, da ist jemand, Kompetenz ist da, sonst wärst du nicht drin in diesem Meeting. Also sie hat wahrscheinlich was zu sagen, die Frau Schierling. Und aber sie äußert das nicht durch Schreien oder irgendwelche aggressives Verhalten, vermeintlich männliches Verhalten, sondern sie macht das so, wie sie das macht, auf ihre eigene Art und Weise und wird dann, und sogar, das ist vielleicht sogar ein Vorteil, wirst dann auch noch zum Schluss befragt und das ist vielleicht auch immer das Wort, was dann auch zum Schluss irgendwie auch ein bisschen nachwirkt, eher noch als,
ja, also nicht als der immer, Streit vorher. Nicht immer zum Schluss, also manchmal auch mittendrin, manchmal fällt irgendwann auf, die hat noch nichts gesagt. Ja, also kommt auch schon mal mitten in Gesprächen vor tatsächlich. Das heißt nicht, dass ich hier immer die Schlussplädoyers halte, aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass wirklich man auch Wertschätzung dafür erfährt, wenn man so ist, wie man halt ist. So, genau, dass die Leute irgendwann auch erkennen, ja, das ist eben ihre Art. So ist sie halt und diesen und jenen Beitrag kann sie leisten. Und
genau. Ja. Ohne laut zu sein oder sich tatsächlich bei den hitzigen Diskussionen zu beteiligen.
Ohne laut zu sein, ohne sich in den Vordergrund zu spielen und so. Ne? Also das ist was meiner Art überhaupt nicht entspricht. Wobei das wahrscheinlich auch, ist auch ganz witzig, so ein bisschen im Widerspruch zu dem steht, was ich beruflich eigentlich mache. Ne? Also als Pressesprecherin bin ich ja schon eher unterwegs, dass ich auch schon mal Interviews gebe im Radio oder dass ich bei Pressetermine organisiere und auch mit der Presse umgehe und in erster Linie aber dafür da bin, dass wirklich meine Chefinnen und Chefs positiv rüberkommen mit dem, was sie denn sagen, aber auch selber natürlich Statements abgebe. Beruflich kann ich das gut. Das ist auch ganz witzig. Beim Lila Salon lerne ich das für mich, weil ich selber von meinem Naturell her überhaupt kein Mittelpunktsmensch bin. Also ich bin weder jemand, der gerne voranrennt und die Fahne trägt und an der Spitze der Hierarchie steht, noch bin ich jemand, der im Mittelpunkt stehen möchte. Und beim Lila Salon muss ich irgendwie beides machen. Weil erstens habe ich dieses Netzwerk ja selber gegründet. Das ist ja mein Baby und deswegen mein Projekt. Und deswegen bin ich ja gezwungenermaßen diejenige, die da die Fahne trägt und sagt, okay, ich organisiere es, ich mach's, ich tu's. Auch gerne, weil es mir selber fehlt und ich andere daran teilhaben lassen möchte. Das ist da meine Motivation. Und im Lila Salon lerne ich auch, mich selber als Steffi zu präsentieren und zu positionieren, mich selber vorne hinzustellen und die Frauen zu begrüßen. Und da ist mir letztes Mal schon das Herz in die Hose gerutscht. Also wenn ich da als ich stehe und nicht in meiner beruflichen Position oder Funktion als Pressesprecherin, dann wird mir schon warm im Gesicht und dann ist schon, jetzt ist aber schwierig hier.
Komplett ohne Fassade sozusagen.
Ja, genau.
Weil eine Fassade, ne?
Weil das will ich dann auch. Also ja, ich finde, das bin ich dann irgendwie auch dem Auditorium, den Frauen, die da sitzen, schuldig zu zeigen, so hier, so das bin ich. Und ich traue mich, ich habe letztes Mal auch gesagt, so Leute, wenn ich eins nicht kann, dann ist das ja vor Leuten sprechen, dann müssen wir jetzt hier alle gemeinsam durch, schaffen wir schon.
Da hattest du die alle auf deiner Seite bestimmt schon.
Genau. Total. Weil auch das habe ich gelernt, ja, ne, also Schwäche zu zeigen, ist auch kein Hemmschuh. Also das sollte man sich auch trauen. Das sollten wir Frauen uns auch untereinander trauen. Wir müssen dann keine Angst haben, dass alle auf uns springen und die Nächste reißt mir meinen Job weg, weil sie denkt, sie kann ihn besser. Das hat nichts damit zu tun, ob ich mich auch mal traue, Schwäche zu zeigen.
Du sagst, du bist nicht gerne im Mittelpunkt. Mir ist gerade ein Begriff eingefallen, du bist so ein unsichtbarer Klebstoff, der irgendwie alles zusammenhält. Und deswegen bist du ja wahrscheinlich doch irgendwie in der Führung. Auch Führungskräfte müssen sich ja nicht ständig irgendwo, weiß ich nicht, auf die Bühne stellen. Gut, als Pressesprecherin schon, aber du hast deinen Weg gefunden, dadurch durch diese Rolle. Ne? Und in der Rolle fällt es dir einfacher, vor Menschen zu sprechen. Ich habe noch zwei wichtige Fragen. Und zwar, dass der Begriff Powerfrau, der wird ja momentan von den Feministinnen insbesondere zerrissen. Und die Gründe dafür haben wir, glaube ich, jetzt gerade auch schon ein bisschen beleuchtet. Vielleicht sprechen wir kurz darüber. Warum ist Powerfrau nicht mehr so angesehen bei der modernen Frau, der Begriff?
Ja, was soll das überhaupt heißen, Powerfrau? Also ich frage mich dann, weißt du, also ich liebe Marvel-Filme zum Beispiel und da kommt mir gerade hier Captain Marvel kommt mir da in den Sinn. Also die dann hier mit der Glitzerrüstung die Welt rettet. Ja, also und was soll denn, also ich definiere Power, auch das. Es können ja die unterschiedlichsten Dinge sein. Also das ist ja ein reiner Klischeebegriff von dieser Frau, diesem Frauenbild, was ich auch am Anfang beschrieben habe. Also zum einen die bissige Karrierefrau, die mit den Stilettos der anderen die Augen aushackt, um noch in der Hierarchie ein Stückchen höher zu klettern und die dann aber noch nach Hause kommt und die perfekte Ehefrau mimt und dann noch für die drei Kinder das Fünf-Gänge-Menü auf den Herd zaubert und alles
dabei ökologisch, schlank ist
und alles ökologisch nachhaltig und immer gestylt, immer perfekt und so. Ne?
Genau, also, und wenig Schlaf braucht und noch die ganze Nacht den Mann im Bett da erfreut, so formuliere ich das.
Unfassbar, ja, genau. Also irgendwie alles ist. Und das wäre so das, was ich darunter verstehen würde. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil A, wer entspricht denn bitte diesem Bild? Und B, wer will denn diesem Bild entsprechen? Und warum sollte man auch? Also sowohl Männer als auch Frauen in so eine vermeintlich perfekte Schablone sich reinquetschen zu wollen, ist ja utopisch und will ja auch keiner. Und gerade so in der Feminismusdiskussion geht es ja viel mehr um Pluralität, um Diversität, um zu akzeptieren, wie wir sind. Wir haben heute sehr viel Gut, ab und zu sind wir wahrscheinlich ins Gossip und ins Klischee ein bisschen abgerutscht, aber wir haben ja heute sehr viel über Diversität gesprochen. Ich möchte an der Stelle auch wirklich explizit LGBTQ und Menschen mit in die Diskussion mit reinnehmen. Also um auch nochmal zu sagen, Diskriminierung findet selbstverständlich, dessen sind wir beide uns ja auch sehr bewusst. Da haben wir auch schon drüber gesprochen im Vorfeld, dass wir als Frauen natürlich Diskriminierung in gewisser Weise erleben, aber es ganz viele andere Gruppen gibt, die das ebenso tun und noch viel schlimmer. Und das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema, aber natürlich schiele ich dieser Tage auch immer so ein bisschen in den Iran rüber, was passiert da, und habe auch die Frauen in Afghanistan nicht vergessen. Wenn irgendjemand momentan Power an den Tag legt in einer Feminismusdiskussion, dann sind das für mich die Frauen und auch die Menschen, es sind ja auch ganz viele Männer, die für ihre Rechte demonstrieren in diesen Ländern. Also das ist so unglaublich mutig, was da passiert. Und da bleibt mir fast die Stimme weg, weil ich nicht kaum Worte dafür finde, für diese innere Motivation und den Mut, die Menschen dort aufbringen, um sich dem Regime entgegenzustellen mit allem, was sie haben, nämlich ihrem Leben. Das ist unglaublich. Und ja, nichtsdestotrotz, um nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, also dieses Klischee der Powerfrau, das will und sollte keine Frau erfüllen müssen. So.
Ja, sehr gut. Das hast du ganz toll erklärt. Da muss ich gar nichts hinzuzufügen. Das ist ganz toll, genau. Und genau, Steffi, also danke, dass du das Thema nochmal ansprichst. Ich weiß, dass wir immer noch, auch wenn wir uns teilweise manchmal ungerecht behandelt fühlen, in unserer Gesellschaft wissen wir beide, dass wir immer noch in einer sehr privilegierten Situation sitzen und darüber sprechen und versuchen auch natürlich auch über die anderen Gruppen nicht zu vergessen, wobei wir momentan in diesem Gespräch für die anderen erstmal keine Stimme haben, aber das kann ich vielleicht in anderen Podcasts mal nachholen. Meine letzte Frage, bevor wir zu den sogenannten Podcast-Schlussfragen kommen, ist, wie emanzipiert ist die Stadt Siegen? Das musst du wissen, als Pressesprecherin eines sehr bekannten großen Arbeitgebers.
Okay,
ich arbeite. Das will ich von dir jetzt wissen, genau.
Um Missverständnis vorzubeugen, ich arbeite nicht für die Stadt Siegen.
Nicht für die Stadt Siegen, genau. Diese Frage hätte ich dem Bürgermeister stellen müssen. Das habe ich leider nicht.
Holen wir noch nach.
Leider versäumt, genau.
Holen wir noch nach. Also die Stadt Siegen ist ja vom Wortstamm her schon mal weiblich. Das ist schon mal ein guter Anfang an der Stelle für so eine Frage.
Sehr gut.
Nee, also ich glaube, das ist das, was ich beobachte. Dass es schon im bundesdeutschen Vergleich auch ein Stadt-Land-Gefälle gibt, was so emanzipatorische Tendenzen angeht. Das soll jetzt nicht heißen, bitte jetzt nicht das Klischee rausholen, auf dem Dorf stehen sie alle noch hinterm Herd, um Gottes Willen, das meine ich nicht. Aber ich glaube, dass in unserer Region hier in großen Teilen noch ein sehr klassisches Rollenbild vorherrscht. Also ich beobachte das in meinem privaten und beruflichen Umfeld. Es gibt sehr viele klassische Familienbilder, so die Frauen, die eine Ausbildung gemacht oder studiert haben und die dann die Babypause nehmen, die Generation, in der ich aufgewachsen bin, ich bin jetzt auch Mitte 40, da war es noch wirklich eine Seltenheit, dass Männer mal Elternzeit genommen hätten. In meinem Umfeld, ich betone das immer, sind meine Beobachtungen, meine Meinung. Die Frauen haben dann die Elternzeit genommen, die Erziehungszeit genommen, sind danach größtenteils in Teilzeit wieder in den Beruf zurückgekehrt, haben in den seltensten Fällen, wenn sie vorher eine Führungsposition hatten, die hinterher auch wieder eingenommen oder zurückbekommen. Ja, ich kenne von einer Frau, die ist jetzt keine direkte Kollegin von mir, aber die kenne ich schon sehr, sehr lange. Die hat dann irgendwie, als sie dann das dritte Kind bekommen hat und Erziehungszeit genommen hat, dafür hat die ihren Job zum Beispiel gar nicht mehr wiederbekommen, weil der Arbeitgeber dann meinte, jetzt wäre es auch mal gut an der Stelle. Also,
Ach so? Hat er sich mit dem Ehemann und mit den Kindern unterhalten oder wie hat das
ja, immer diese, ja, immer diese, immer diese Pausen zwischendurch, das geht ja auch nicht. Ne? Ach so, alles klar. Also, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, wir haben hier noch Nachholbedarf, wobei ich aber nicht sagen will, dass das eine Lebensart ist, die ich nicht gut finde, um Himmels Willen. Also auch da gilt es, Toleranz zu üben. Das ist was, was ich ganz, ganz wichtig finde. Wenn Frauen sich dafür entscheiden und das ist ihr Weg, dann ist das doch total in Ordnung. Das ist dann ein Familienleben, das gemeinsam gestaltet und gemeinsam entschieden wird zwischen einem Mann, einer Frau, Kindern, Frauen, ja, LGBTQ, da war es wieder. Auch da müssen wir mal ein bisschen toleranter werden, dass wir einfach gucken, was gibt's noch für andere Lebensentwürfe. Das fände ich halt auch ganz interessant, wenn wir die in diese Diskussionen auch wirklich bewusst mit einbeziehen würden. Ja, das klassische Bild ist das klassische Familienbild, so wie ich es erlebe hier im Siegerland. Daran ist nichts Verwerfliches, daran ist nichts auszusetzen. Ich würde mir aber wünschen, dass gerade diejenigen, die aus diesen klassischen Familienbildern kommen, ihren Blick ein bisschen öffnen für andere Lebenssituationen, für Menschen in anderen Beziehungen, in anderen Beziehungsformen, die unterwegs sind, sagen wir es mal so. Das hat nicht in erster Linie was mit Emanzipation zu tun, sondern ich glaube in erster Linie mit Toleranz und auch mit Interesse, sich öffnen. So, ne? So einfach mal Leute zu fragen, ach Mensch, ne? Was denn bei dir so los? Ja, wie erlebst du das denn? Alleine das zu hinterfragen, finde ich ganz spannend, weil um nochmal auf diese Gender-Diskussion zurückzukommen. Es gibt ja auch nichts Schlimmeres, als in jemanden eine Überzeugung oder eine Ansicht reinprügeln zu wollen, die sie vielleicht gar nicht haben will in dem Moment. Also ich will ja Frauen kein schlechtes Gefühl geben, die in einem klassischen Familienverbund leben. Im Zwillen, wenn du glücklich bist, hast du alles richtig gemacht.
Genau.
Weiter so, ne? Aber bitte schiel nicht auf andere, die anders leben. Und rümpft darüber die Nase. Das fände ich wichtig.
Danke dafür und von mir vielleicht einfach auch nur eine Ergänzung, weil ich jetzt auch dadurch, dass ich in meinem Podcast jetzt auch über verschiedene Themen gesprochen habe, so das Aufbrechen der Geschlechter, ne? Wir haben jetzt das, über Geschlechter sprechen wir ja selbstverständlich und in unserem Kopf gibt es nur den Mann und die Frau. Und das non-binäre Geschlecht vergessen wir und die meisten wissen vielleicht gar nicht, was das ist oder haben da so viel Berührungsangst, dass sie jetzt gar nicht wissen, ja, woher, was ist denn das jetzt und mit wem soll ich denn sprechen, damit ich das weiß. Und das Gleiche gilt für Diskriminierung gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe, Sexualität und so weiter. Und mein Vorschlag oder mein Appell ist immer wieder, versuch mal mit den Menschen zu sprechen oder Menschen mit Behinderung zum Beispiel, die werden in unserer Gesellschaft auch schon mal vergessen, ne? Wenn wir über bestimmte Dinge sprechen. Und wenn, natürlich treffen wir nicht jeden Tag in unserem Alltag irgendwelche Menschen, die jetzt vielleicht eine dieser Gruppen vertreten, aber sollte die Möglichkeit gegeben sein, dann ist einfach mein Appell, geht mal dahin und sprecht mal mit ihr. So wie du das gerade gesagt hast, was ist denn bei dir los, ne?
Und das Krasse ist, das möchte ich noch ergänzen, das bringt dir selber auch unheimlich
Absolut.
Viel.
Na klar.
Also das geht schon damit los, wenn ich überlege, ich habe einen sehr, sehr pluralen Freundeskreis. Also die Menschen in meinem Freundeskreis, wenn du die alle in einen Raum sperren würdest, würdest die betrachten und würdest denken, was haben diese Leute gemeinsam?
Okay.
Irgendwie erstmal nichts. Sowohl, was auch eine wichtige Komponente ist Alter, finde ich.
Absolut.
Also ich habe wirklich ganz junge Menschen, die ich zu meinen Freundinnen und Freunden zähle und meine Ältesten, ich habe jetzt ganz lustig einen wirklich richtig, richtig guten Freund, der ist Mitte 70 und das ist immer so lustig, wenn der Geburtstag feiert und ich erzähle dann, ich bin auf der Geburtstagsfeier von einem Freund eingeladen, wie alt wird er denn? 75. Dann gucken immer an und denken, was ist denn mit ihr los? Also das ist sowas Wertvolles, sich mit Menschen unterschiedlichster Herkunft, Alter, Geschlecht, Lebensanschauung, alles, Hierarchiestufe, da war es wieder, sich auszutauschen. Ja, ich möchte so ein bisschen Werbung dafür machen, auch so raus aus der Bubble.
Ja.
So, ne? Auch mal irgendwie sich nicht nur in seiner eigenen kleinen Bubble zu bewegen und diesen Begriff Emanzipation vielleicht da nochmal aufzugreifen an der Stelle. Emanzipiert euch, egal ob ihr Männer, Frauen oder non-binär seid, aus eurer eigenen Bubble mal raus.
Ganz genau. Und allein der Begriff Emanzipation ist für alle da. Nicht für Frauen, sondern für alle. Und darum geht es ja. Geht um genau Gleichberechtigung. So ist das. Schönes Schlusswort. Klasse, Punkt. Cool, Steffi, Dankeschön. So, ich komme zu den sogenannten Schlussfragen meines Podcasts und die erste Frage lautet: Was würde das Kind, das du einst warst, über den Menschen sagen, denken, der du jetzt bist?
Oh, ich glaube, die kleine Steffi wäre mit der großen Steffi ziemlich zufrieden. Also ich glaube, die würde sich freuen und würde sagen, ach Mensch, ist ganz schön cool geworden. Und hätte ich gar nicht gedacht. So, das würde sie auch sagen, weil ich glaube, mich in Richtungen entwickelt habe, die mir als Kind noch nicht so klar waren, weil ich auch als Kind nie so richtig vorgefertigte Ideen hatte, was denn aus mir werden können sollte. Lustigerweise hatte ich einen Berufswunsch, das kann ich gerade noch erzählen. Da war ich noch wirklich ganz klein. Also da hatte ich noch nicht so richtig Verständnis von den Dingen auf die Welt. Der beschreibt aber, glaube ich, ganz gut meinen emanzipatorischen Gedanken raus aus der Bubble in alle Richtungen. Und zwar war mein Berufswunsch im Alter von 3 oder 4 Jahren, hatte ich mir überlegt, ich wollte Papstor werden.
Oh.
Also ich hatte damit sowohl den Pastor und den Papst in einer Berufsbezeichnung vereint, also mal eben irgendwie die katholische und evangelische Kirche geeint, war irgendwie kein Problem für mich. Die hatte ich dann so in eine Funktion gestopft. Und dann hatte ich
gar nicht größenwahnsinnig.
Nee, und dann hatte ich mir auch ein männliches Amt ausgesucht. Also Papstor fand ich interessant. Also keine Ahnung, was mich damals daran so fasziniert hat, ob es die roten Schuhe waren, ich weiß es nicht.
Ist ja interessant.
Ja gut, den Berufswunsch habe ich dann irgendwann wieder fallen gelassen, aber lustigerweise hatte ich nie dieses, ich werde mal Tierärztin oder ich werde mal dieses oder jenes oder Lehrerin oder Politikerin oder weiß der Geier was. Also ich hatte immer so eine vage Vorstellung von dem, was ich wohl können könnte. Das hat sich dann mit den Jahren auch manifestiert. Ich hatte aber auch immer schon eine klare Vorstellung davon, was ich nicht will. Und ich glaube, die kleine Steffi würde auf die große Steffi gucken und sagen, ja, ach cool, die hat ihre Nische gefunden. So, die hat so ein Betätigungsfeld für sich gefunden, jetzt auch noch mit dem Lila Salon, wo sie ihre Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit gut einsetzen kann für sich selber und auch für andere und zieht daraus eine große Befriedigung.
Ach, das ist ja toll. Das ist ja toll. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen?
Ach du meine Güte, das ist ein
große Frage.
Die große Frage, die die Menschheit bewegt. Ne? Also wenn wir jetzt bei den Misswahlen wären, würde ich heulen und sagen, den Weltfrieden,
ja.
Den Hunger in der Welt zu stoppen und diese Dinge, also diese großen, hehren Ziele stehen selbstverständlich über allem. Also ich glaube, dass das ein Wunsch ist, den wir alle in uns tragen. Ja, ich würde mir für unsere Welt tatsächlich diesen Toleranzfaktor mehr wünschen, in dem jeder erstmal wirklich bei sich selber anfängt und in seinem eigenen Umfeld anfängt. Weil ich glaube, wenn wir uns vornehmen, die Welt im Kleinen ein Stückchen besser zu machen, dass wir dann alle was davon haben. Also da bin ich mir sehr sicher, dass das so ist und dass wir uns da an die klassischen Ziele tatsächlich wie Toleranz, ein positives Miteinander, der Umweltgedanke, der Umweltschutzgedanke ist was mir ganz, ganz nahe liegt. Wenn wir den im Kleinen berücksichtigen und damit anfangen mit, Leute, schmeißt eure Kippen und eure Müll nicht mehr auf die Straße, dann wäre schon viel gewonnen. Also räumt sowohl in sozialer Hinsicht als auch im wirklich bildlichen Sinne doch einfach mal in eurem näheren Umfeld ein bisschen auf. Ich glaube, davon haben wir alle was.
In euren eigenen Schubladen, also im Bewusstsein.
So gemeint. Ist es. Julia, sehr schön gesagt.
So, Steffi, meine letzte Frage für heute ist, was ist für dich persönlich Glück?
Ah, Glück. Da muss ich mal seufzen und mal durchatmen, weil Glück ist, glaube ich, was ganz tief wirklich in einem drin liegt und viel damit zu tun hat, natürlich, wie das Umfeld mit einem umgeht, aber auch wie man mit sich selber umgeht. Also das ist was ich in den letzten Jahren sehr für mich gelernt habe, auch lernen musste. Ich hatte irgendwie keine so ganz einfachen Jahre, die ich jetzt hinter mir habe, die letzten. Ich habe viel Trauer und Verlust erfahren und war dadurch viel in der Situation, mein eigenes Inneres wieder in den Fokus zu rücken. Und mit sich selber im Reinen zu sein, das ist wirklich was, was mich unheimlich glücklich macht. Und da können so Sachen wie, was mir immer sehr hilft, ist, ich habe eine ganz liebe Yoga-Lehrerin, mit der ich viel Yoga praktiziere. Und wenn es dann eine schöne Schlussmeditation gibt und ich auf meiner Matte liege und in Shavasana entspanne und dann sagt sie den Satz, du musst jetzt gar nichts weiter tun, als einfach nur auf deiner Matte zu liegen und dir selber zu danken für die Zeit, die du dir genommen hast, für dich selber. Dann macht mich das unheimlich glücklich und dann ist das ein ganz tolles Gefühl, weil ich dann in solchen Momenten merke, dass ich in mir ruhe und in mir ruhen kann und dann auch nochmal so ein bisschen resette. Wie ist mein Leben? Wie verläuft mein Leben? Und dass ich sehr dankbar sein kann für das Land, in dem ich lebe, für die Menschen, die um mich rum sind. Und dass ich einfach richtig Glück gehabt habe, ja, bis hierher in meinem Leben gekommen zu sein und hoffentlich auch noch einige Jahre weiter hier rumspazieren darf. Also das sind Dinge, die machen mich glücklich, wenn ich mir selber vor Augen führe, ja, was für ein schönes Leben ich eigentlich habe.
Wenn du dir bewusst machst, was alles so schön in deinem Leben ist, das würde ich mir auch wünschen, dass wir so ein bisschen bewusster werden für alles, für uns, für die anderen, für die Natur, für, ja, einfach ein bisschen mehr Bewusstsein entwickeln für alle Dinge, die uns umgeben, Dinge, Menschen und so weiter.
Das hast du schön gesagt, genau.
Du auch. Steffi, danke. Dankeschön. Wir sind am Ende unserer Folge, liebe Steffi. Ich wollte mich bedanken für deine Zeit. Für mich war das auch eine sehr große Ehre, dass du ja gesagt hast, dass du mitgemacht hast. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wenn irgendwann mal noch Plätze frei sind, dass ich deinen lila Salon besuche. Ich wollte das dieses Mal schon machen im November. Und da habe ich dir ja schon geschrieben, da ist gerade mein Hochzeitstag. Das fällt gerade fällt auf meinen Hochzeitstag. Und ich glaube, das würde mir mein Mann irgendwann mal nicht mehr verzeihen.
Da können wir auch nicht mithalten. Da können wir im Lila Salon auch nicht mithalten beim Hochzeitstag. Müssen wir neidlos gestehen.
Sonst darf ich ja schon viele Termine wahrnehmen, die mir so genau so passen. Aber genau das, dieses Mal nicht, beim nächsten Mal auf jeden Fall, wenn noch Plätze frei sind. Und ich hoffe, dass dieses Herzensprojekt dann auch irgendwann mal in der Öffentlichkeit so eine Wahrnehmung hat, dass tatsächlich, dass du irgendwann mal noch mehr und noch mehr Frauen da hast und dass es so weit wächst, dass wir wirklich auch das Bewusstsein bei Frauen, bei Männern, bei allen Menschen in unserer Gesellschaft so ein bisschen erweitern dazu, miteinander uns zu beschäftigen, uns zu mehr zu respektieren und uns aufhören zu bekämpfen oder gegenseitige Kämpfe zu führen, sei es aufgrund von Eifersucht oder was auch immer oder eigener negativen Erfahrung. Ich würde mir sowas wünschen, dass und dieser lila Salon, der lila Salon trägt, denke ich mal, hoffentlich irgendwann mal auch einen sehr, sehr großen Beitrag dazu bei, dass es ein bisschen friedvoller zugeht. Im Raum Siegen und darüber hinaus. Wer weiß, vielleicht sitzt du irgendwann in Berlin und hast da, weiß ich nicht, deine 5000 Frauen. Keine Ahnung.
Wer weiß.
Stehst dann auf der Bühne, obwohl du das nicht gerne magst, aber bis dahin vielleicht doch. Und hast alle connected, alle Frauen dieses Landes. Danke dir. So, ich überlasse jetzt das Schlusswort, die Verabschiedung, und dann können wir auf Stopp drücken.
Vielen Dank, liebe Anna, für die schönen Worte und die guten Wünsche. Und genau das ist es natürlich, was ich mir tatsächlich auch wünsche, dass ich in meinem Umfeld jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten Frauen einfach gut miteinander ins Gespräch bringen kann, sie gut miteinander in Kontakt bringen kann, sowohl mit anderen Frauen als auch mich selber, dass wir uns gegenseitig den Rücken stärken, dass wir wirklich aufhören, neidisch auf die andere zu schauen, sondern stattdessen wirklich kapieren, ey, wenn es der gut geht und die kommt ein Stückchen weiter und die kann hiervon profitieren, dann ist das auch gut für mich, weil wir gemeinsam, wenn wir gemeinsam nach vorne marschieren, einfach viel stärker sind als jeder alleine für sich. Und ja, das möchte ich gerne nochmal mitgeben. Ich möchte dir Danke sagen, dass du mit der Einladung zu deinem Podcast, aber auch mit deinem ganz persönlichen Interesse dazu beiträgst, den Lila Salon bekannter zu machen. Und ich möchte all den tollen Frauen Danke sagen, die beim ersten Mal dabei waren, denen, die jetzt zum zweiten Mal kommen oder noch neu dazukommen werden. Auch die tollen Referentinnen, die da sind und sagen, wir unterstützen dieses junge Netzwerk total gerne. Und nochmal, es ist eine rein private Initiative von mir, weil ich einfach möchte, dass wir miteinander gut ins Gespräch kommen. Und ich freue mich, dass das heute mit dir auch über den Lila Salon gelungen ist, weil sonst wären wir sicherlich auch nicht miteinander in Kontakt gekommen. Und solche Begegnungen sind für mich einfach auch unheimlich wertvoll und machen mich sehr glücklich. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Hast du schön gesagt. Dankeschön für alles und bis bald.
Bis bald.
Und alle anderen. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo und eine positive Bewertung da und empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.